Deutschlandfunk Interview.
Roberta Metsola aus Malta. Sie ist die bisher jüngste Präsidentin des EU-Parlaments und erst die dritte Frau in diesem Amt. Seit fast einem Jahr steht die konservative Politikerin an der Spitze der einzigen EU-Institution, die direkt gewählt wird. Es ist ein Jahr voller Krisen und genau darüber, über die Krisen und Herausforderungen in und außerhalb der Europäischen Union, konnte ich mit Roberta Metsola vor dieser Sendung sprechen.
Madame President, the world keeps looking at China.
Die Welt guckt weiterhin nach China im Moment, obwohl die staatlichen Stellen die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen verleugnen. Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, ist gerade im Land. Was ist Ihre Sicht, Ihr Eindruck von den Protesten im Land?
What is your view, your impression by the protests in the country?
Ich bin sehr beeindruckt von den Protesten. Zu sehen, dass eine Lockdown-Politik, so wie ich sie hier vom Fernsehen aus mitbekomme, benutzt wird von einem Regime, um mal wieder jeden, der es in Frage stellt, versucht zu unterdrücken. Das Europäische Parlament unterstützt Menschenrechte auf der ganzen Welt. Und das schließt das Recht auf Versammeln, das Recht, sich zu vereinigen, ein. Das ist uns ein großes Anliegen. Und es schließt an die Punkte, die wir Charles Michel mitgegeben haben, mit dem ich gesprochen habe vor seiner Reise, damit dies im Gespräch mit Xi angesprochen wird.
In order to make sure that those feature in his conversations with Xi.
Ist das eine historische Bewegung, mehr als ein Protest gegen Corona-Maßnahmen?
Also ich würde sagen, dass sich der Blick, die Sichtbarkeit, die die Welt auf China hat, ändert. Jahrelang haben wir uns natürlich darauf fokussiert und konzentriert, dass China ein wichtiger Akteur ist, auf dem globalen Level. Wenn wir über Handel reden, über Investitionen. Das Europäische Parlament war da sehr klar, Reziprozität ist wichtig. Als China einige unserer Mitglieder auf eine schwarze Liste gesetzt hat, unseren ganzen Menschenrechtsausschuss im Jahr 2021, damals haben wir uns entschieden, dass nur Delegationen nach China fahren dürfen, die diese Mitglieder mitnehmen. Da gibt es eine große Solidarität und Einigkeit in unserem Haus. Da gibt es natürlich viel Raum für Verbesserungen, wenn es um den Austausch von Themen wie Menschenrechte, Putins völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine geht oder auch Taiwan, Tibet, Chinas Umgang mit der Minderheit der Uiguren, Handelsverletzungen. Also, wir reden über eine Liste von Anliegen. Und daher hoffen wir, dass die Welt mehr hinguckt, dass die politischen Führungen weltweit mehr hingucken und darüber mit dem Regime auch sprechen. Einem Regime, das, offen gesagt, auf einem Wertesystem steht, das komplett anders ist als unseres.
Sie haben es erwähnt, Europa, die Mitgliedstaaten diskutieren über die China-Politik. Deutschland will unabhängiger werden, aber da gibt es ja auch wirtschaftliche Beziehungen. Denken Sie, dass es möglich wäre, eine einheitliche europäische Politik gegenüber China zu entwickeln?
Do you think it would be possible to get a consistent China-Politik within Europe?
Well, I would very much hope so. I think if
Das hoffe ich sehr. Wenn uns die Corona-Pandemie etwas gezeigt hat und wenn die Einigkeit, die wir in diesem Jahr gesehen haben, sei es bei den Sanktionen mit unseren Partnern bei den G7, im Hinblick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine, aber auch bei den Ländern, bei den Beitrittskandidaten für die EU, dass sie es auch mit unseren Sanktionen und unsere Werte und Prinzipien halten. Es ist die Zeit für die Europäische Union, genau dies zu zeigen. Natürlich, die Realität ist da. Und es gibt bilaterale Beziehungen, es gibt wirtschaftliche Investitionen, es gibt Handelsverhandlungen. Aber das sollte uns nie, nie erlauben, wegzugucken, wenn es um die fundamentalen Prinzipien geht, die wir uns selber gegeben haben. Denn darauf basiert die Europäische Union. Darauf achten wir, wenn uns Länder beitreten wollen. Momentan gibt es viele Gesetzesvorhaben, die zu uns ins Parlament kommen. Und wir fragen uns schon, stellen wir sicher, dass das, was wir erwarten im Hinblick auf globale Standards, höhere Standards, mehr Qualität gilt? Wie können wir sicherstellen, dass nichts reinkommt, was schlechtere Qualität hat, was unsere Standards unterläuft und unsere eigene Industrie unterläuft?
Aber wird es nicht noch komplizierter angesichts der Spannungen, die sich nun mit den USA aufbauen durch das neue US-Klimagesetz?
Ja, ich sage nicht, dass es einfach ist. Aber ich werde mich weiter einsetzen. Das Europäische Parlament wird weiterhin sicherstellen, dass auf dem europäischen Level, bei den führenden Köpfen, Mitgliedstaaten, aber auch bei den Institutionen, dass bei Gesprächen mit Handelspartnern, aber auch politischen Partnern alle an einem Strang ziehen. Wenn nicht, wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, wird das ausgenutzt werden. Zu den USA. Wir schauen scharf auf den Besuch von Präsident Macron. Ich würde damit beginnen, dass wir sehr begrüßen, dass der Inflation Reduction Act das Ziel hat, die USA auf den Pfad zu setzen, 40% ihrer Emissionen bis zum Jahr 2030 einzusparen. Das bringt uns näher zusammen bei dem internationalen Ziel. Denn auch wir arbeiten an dem umfangreichen Fit for 55-Programm, das unsere Emissionen um 55% reduzieren soll, bis zum Jahr 2030. Die Versuche, die Energiewende einzuleiten, gleichzeitig Energiesicherheit herzustellen, sollten Hand in Hand gehen. Aber gleichzeitig habe ich mit unserer europäischen Autoindustrie gesprochen, einem Sektor, der sehr direkt betroffen ist von unserer ambitionierten Klimagesetzgebung. Das ist notwendig, aber Fragen werden gestellt. Sind wir in der Lage, solche Abgaben zu erheben? Haben wir über eine Exit-Strategie nachgedacht? Haben wir über eine Zugangsstrategie für die einzelnen Teile unserer Industrie nachgedacht? Wenn wir beispielsweise über den Steuerabzug für elektronische Fahrzeuge reden, den die USA vorsehen, dann ist das natürlich sehr problematisch, weil es, ganz offen, elektronische Fahrzeuge, die in Europa hergestellt werden, benachteiligt. Und es verkompliziert die transatlantischen Kooperationen im Bereich von beispielsweise Speicherproduktion. Wir müssen hoffen, dass Handelsstreitigkeiten vermieden werden können und dass stattdessen dieser Inflation Reduction Act eine Plattform darstellt für US-EU-Projekte im Bereich des Klimaschutzes, der Energiesicherheit und Kooperationen in gemeinsamen Standards.
Possibly a subsidy raise would be hugely detrimental to both parties. We need to be realistic about that.
Next week there will also be the EU member states.
Nächste Woche, da werden sich wohl auch die EU-Mitgliedstaaten mit den eingefrorenen Geldern und Subventionen für Ungarn beschäftigen. Das ist der Vorschlag der EU-Kommission. Denken Sie, dass die Mitgliedstaaten das unterstützen werden?
Do you think that the EU governments will back this?
Well, to make it very clear, if it were not for the relentless.
Um es klar zu sagen, wenn es nicht den unaufhörlichen Einsatz des Parlaments gegeben hätte, wären wir nie zu diesem Punkt gekommen. Der Rechtsstaat ist nicht verhandelbar für das Europäische Parlament. Rechtsstaatlichkeit ist die Basis unserer Verträge, ist der Grund, warum wir über viele Jahre für diesen Rechtsstaatmechanismus gekämpft haben, der in jedem Mitgliedstaat gilt, ohne Ausnahme. Und warum wir das Ganze mit den Finanzen, mit dem finanziellen Rahmen verbunden haben? Lassen Sie mich klar sagen, die Entscheidungen aus dieser Woche, zwei Entscheidungen, die Zustimmung zu den Mitteln des Corona-Aufbaufonds beim zeitgleichen Schritt, diese an Bedingungen zu knüpfen, ist ein Meilenstein. Das ist ein Schritt, den das Parlament immer verlangt hat. Ich vertraue darauf, dass sich im Europäischen Rat eine qualifizierte Mehrheit finden wird, in der nächsten Woche diesem Schritt, auch wenn ich selber sagen muss, leider haben wir dieses Level erreicht, zustimmen wird.
Ist das,
wie Sie sagten, ein sichtbares Zeichen? Ein Zeichen, dass die EU-Institutionen durchaus mächtig sind gegenüber ihren EU-Mitgliedstaaten?
Es ist ein Zeichen dafür, dass wir finanzielle Mittel in beispielloser Höhe freigeben, an unsere Mitgliedstaaten transferieren, damit wir eine digitale und grüne Transformation bekommen, damit wir die finanzielle Erholung unterstützen, damit wir gegenüber Steuerzahlern, gegenüber jedem Bürger in der Europäischen Union sicherstellen, dass das Geld nicht zweckentfremdet wird, dass das Geld nicht missbraucht wird und dass das Geld fair an alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union verteilt wird. Das ist das, für das wir als Europäisches Parlament verantwortlich sind. Wir sind im Jahr 2019 gewählt worden und mussten, mit noch nie dagewesenen Krisen umgehen. Erst die Pandemie, jetzt die Energiekrise, ein sehr, sehr schwerer Krieg, eine illegale Invasion. All das hat unterschiedliche Effekte auf uns alle. Beim Thema Flucht, Flüchtlinge, Energiekrise, Inflation, Zinsen. Also in diesem Fall, in all diesen Krisen, sind wir es, die einstehen müssen für die fundamentalen Werte, die sicherstellen, dass Gleichberechtigung und Fairness in der Europäischen Union gelten.
For the fundamental values that make sure that equality and fairness still reign in the European Union.
Last short topic, but we have to talk.
Letztes Thema, aber wir müssen, Madame President, auch über die Ukraine sprechen. Nach mehr als 9 Monaten Krieg gegen das ganze Land, Sie waren eine der ersten westlichen Politikerinnen, die nach Kiew gefahren sind. Jetzt gibt es eine Diskussion über eine 9. Sanktionsrunde gegenüber Russland. Was könnte, was sollte da aufgenommen werden?
Well, we would continue to push for a discussion on an oil price cap.
Wir würden uns weiter in die Diskussion für einen europäischen Ölpreisdeckel einsetzen. Das ultimative Ziel ist die komplette Unabhängigkeit von russischen Rohstoffen. Die Position des Parlaments ist, diesen Preisdeckel so schnell wie möglich zu bekommen. Warum sagen wir das? Ohne diesen Preisdeckel werden wir uns gegenseitig überbieten. Wir sind gezwungen, uns in manchen Fällen sogar auf noch unzuverlässigere Partner für unseren Energiemix einzulassen. Wir sind in manchen Fällen immer noch nicht schnell genug, die Sanktionsliste für Personen zu erweitern, für Personen, die für Verschleppungen, auch Zwangsadoptionen von Kindern, für die illegalen Referenden in Luhansk, Cherson, Saporischia, Donetsk verantwortlich sind, für die illegalen Wahlen auf der Krim und in Sewastopol. Ich könnte immer so weitermachen. Das Europäische Parlament drängt darauf. Warum? Wir sprechen mit unseren ukrainischen Gegenübern, jeden Tag, mit Mitgliedern des ukrainischen Parlaments. Sie fragen nach Hilfe, nach Unterstützung, politisch, militärisch, finanziell. Und wir helfen. Seit letzter Woche gibt es die Kampagne Generators of Hope, Generatoren der Hoffnung, mit der wir zusammen mit den Eurocities viele Stromgeneratoren dorthin bringen wollen, um eben Schulen, Krankenhäuser, Wasseraufbereitungsanlagen weiter betreiben zu können. Die Situation ist kritisch. Dieser Winter wird schwierig. Aber wenn Putin eines unterschätzt hat, dann unsere Entschlossenheit. Kriegsmüdigkeit hat sich noch nicht breit gemacht. Wir können der Ukraine helfen und gleichzeitig unsere Bürger vor den sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Krieges beschützen. Also, wenn wir auf dieses schwierige Jahr mit all den Krisen schauen, dann sehen wir, dass die Europäische Union weiterhin führt, dass das Europäische Parlament vorne dabei ist, wenn es darum geht, was von uns verlangt wird, als Kämpfer für die Demokratie. Und das würde ich mit dem Parlament fortsetzen.
That we do what is required of us as democracy fighters, and that's what I would like the Parliament to continue doing.
Roberta Metsola, President of the European Parliament, thank you very much for your time and the interview.
Thank you very much.